Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Was ist denn das hier?
Wie?
Ja, das.
Was war das jetzt?
Bitte.
Was?
Nochmal.
Was haben Sie gesagt?
Bitte.
Es tut mir leid.
Dieses Rauschen.
Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Tut mir leid.
Ich frage Sie, haben Sie verstanden, was ich sage?
Ich kann Sie nicht verstehen.
Nein, ich verstehe Sie nicht.
Was sagen Sie?
Ich kann das nicht verstehen. Können Sie es nochmal sagen? Ja, ich höre, was Sie sagen.
Ich höre nur so ein Flüstern. So.
Aber ich kann Sie nicht verstehen.
Fernes Rauschen.
Alles, was hier passiert, passiert im selben Land in unterschiedlichen Epochen.
Was sagen Sie?
Oder in unterschiedlichen Ländern in derselben Epoche. Im Grunde ist es nicht einmal von Bedeutung, wo und wann es passiert. Deshalb ist es weder notwendig, eine Topologie noch eine Chronologie der Ereignisse festzulegen. Die Universalgeschichte hat ohnehin die Tendenz, sich zu wiederholen. Dabei überlagert sie die persönlichen Geschichten, die von Generation zu Generation überliefert werden. Für immer. Oder bis zu ihrem Verschwinden.
Verstehen Sie mich nicht?
Ja, ich höre, was Sie sagen, aber ich verstehe Sie nicht. Was soll denn das?
Sweet Home, Europa. Von Davide Carnevali. Aus dem Italienischen von Sabine Heimann.
Es hat einen Grund, weshalb ich Sie zu uns nach Hause gebeten habe. Ich wollte nicht, dass es ein einfaches Geschäftsessen wird in einem x-beliebigen Restaurant unter zwei beliebigen Männern. Es gibt eine Tradition in meiner Familie, die sich, wie Sie wissen, diesem Geschäft seit mehreren Generationen widmet. Eine Tradition, der zufolge ein gutes Angebot nicht reicht, um ein gutes Geschäft erfolgreich abzuschließen. Es muss auch von gegenseitigem Vertrauen und Respekt getragen sein. Und deshalb sind Sie heute hier.
Eine sehr nette Geste. Bedenken Sie aber, dass ich bei dieser Begegnung andere Personen repräsentiere. Viele andere Personen. Mein Land natürlich. Und damit mein ganzes Volk.
Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, repräsentiere auch ich andere Personen. Vielleicht in geringerer Zahl als Ihr Volk. Sehr viel geringer. Auch wenn die Interessen, die diese Personen verbinden, alles andere als unbedeutend sind. Wollen wir zu Tisch gehen?
Ich dachte, ich sei zu früh gekommen.
Oh, man ist hier sehr früh zu Abend. Das ist eine Tradition dieses Landes.
Der Mann und der andere Mann setzen sich zu Tisch.
Soll ich den ersten Gang servieren lassen?
Die Frau kommt mit dem ersten Gang herein. Einem großen Kürbis.
Erster Gang. Kürbis.
Nicht schlecht, was?
Ich muss gestehen, dass ich keine besonderen Ansprüche an das Essen habe.
Ich meinte auch nicht das Essen. Ich meinte die Frau, die es aufgetragen hat. Ist Ihnen Ihr anzüglicher Ton nicht aufgefallen?
Anzüglich?
Ach, tun Sie doch nicht so schüchtern. Hier können Sie Ihre Meinung offen sagen. In diesem Land sind wir sehr emanzipiert in Sachen Frauen. Sie ist charmant, nicht wahr? Finden Sie nicht auch, dass Ihre Stimme...
Ich stimme Ihnen zu.
Ich stimme Ihnen zu. Das sind die schönsten Worte, die ein Geschäftsmann von seinem Partner hören kann. Sie und ich, wir werden Großes miteinander vollbringen. Wir haben den Nachweis, dass Ihr Land reich an Ressourcen ist. Die Tatsache, dass Sie bis jetzt noch nicht ans Licht gekommen sind, bedeutet nicht, dass Sie nicht existieren. Es sind Nachforschungen angestellt worden. Man muss nur ein wenig tiefer graben. In Anbetracht der besonderen Verhältnisse in Ihrem Land wird das vielleicht einige Zeit dauern. Und mit den Verhältnissen meine ich nicht nur die geologischen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn ich auf Anhieb konkrete Resultate zutage komme. Man muss an die Zukunft denken. Für solche Dinge braucht man Geduld. Es ist ein langfristiges Projekt.
Mein Land hat großes Vertrauen in Ihre Leistungsfähigkeit.
Das Vertrauen unserer Partner zu erwidern, ist eine Tradition unseres Unternehmens.
Die Traditionen Ihres Unternehmens sind mir ein Begriff.
Kompliment!
Das ist nicht nötig. Es ist ja durchaus kein Geheimnis, was Ihr Unternehmen in meinem Land macht. Nachdem geschehen ist, was geschehen ist.
Das Kompliment bezog sich nicht auf das, was Sie gesagt haben, sondern wie Sie es gesagt haben. Sie verfügen über eine erstaunliche sprachliche Ausdrucksfähigkeit.
In meinem Land ist Ihre Sprache weit mehr als eine Zweitsprache.
Darauf sollten wir anstoßen. Darf ich Ihnen etwas Wein einschenken?
Nein, danke.
Sie trinken nicht?
Nein. Können Sie das bitte abräumen lassen?
Sie wollen das abräumen lassen, ohne es zumindest probiert zu haben? Es wundert mich, dass Sie mit Nahrung so verschwenderisch umgehen, nachdem in Ihrem Land geschehen ist, was geschehen ist. Geben Sie mir Ihren Teller. In der Zwischenzeit können Sie sich diese Mappe ansehen.
Der Mann breitet vor dem anderen Mann einen Plan aus. Während der andere Mann den Projektplan studiert, beginnt der Mann vom Teller des anderen Mannes zu essen.
Die Anlage wird zusätzliche Arbeit bringen. Techniker und Arbeiter brauchen Unterkünfte. Ziemlich dringend sogar. In der Nähe der Anlage wird ein kleines Dorf entstehen. Wenn das Projekt zu einem guten Abschluss kommt, wird das die Gründung einer großen Stadt bedeuten. Selbstverständlich wird das beträchtliche Investitionen mit sich bringen, von denen auch Sie profitieren können. Als Privatmann natürlich. Denken Sie darüber nach. Es ist der richtige Moment, um in Ziegel zu investieren. Im Grunde handelt es sich um einen großen Modernisierungsschub für Ihr Land. Es ist notwendig, mit Arbeit so früh wie möglich zu beginnen.
Sie wissen genau, dass das nicht nur von uns abhängt.
Ein Land ist seinen Geschäftspartnern gegenüber sehr entgegenkommend. Kann ich den Hauptgang servieren lassen?
Die Frau kommt mit dem Hauptgang herein. Die Frau sieht den anderen Mann flüchtig an. Sie trägt eine Blume im Haar. Der zweite Gang ist identisch mit dem ersten. Ein großer Kürbis.
Der Hauptgang. Kürbis.
Wie Sie sehen, hat unsere Familie eine große kulinarische Tradition, die sich durch Fantasie auszeichnet.
Soll das ein Witz sein?
Wenn Sie den Kürbis nicht essen, dann esse ich den Kürbis. Sie sind kein Mann der vielen Worte.
Es gibt eine Tradition in meinem Land. Sie besagt, Frauen reden und Männer handeln. Wobei das eine nicht unbedingt mehr wert ist als das andere.
Es ist ein Schweigen, das man viel interpretieren könnte.
Sie haben eine sehr gefügige Frau, die außerdem noch sehr charmant ist.
Meinen Sie die, die das Essen gebracht hat? Da verwechseln Sie was. Das ist das Dienstmädchen. Die Ehefrau darf die Nase nie in die Geschäfte ihres Mannes stecken. Das ist eine Tradition meiner Familie. Es wird erzählt, dass meine Urgroßmutter eines Tages während eines Geschäftsessens von meinem Urgroßvater mit einem Vertreter ihres Landes aus Versehen in den Garten gekommen ist. Am Tag darauf brach die Revolution aus. Und das Geschäft hat sich zerschlagen.
Ja, Revolutionen sind eine Tradition meines Landes.
Ist das Ihrer Ansicht nach eine weise Tradition?
Das Urteil muss man der Geschichte überlassen.
Warum erzählen Sie mir nicht eine Geschichte aus Ihrer Familie? Na, Sie essen wenig, sprechen sehr wenig, lachen noch weniger. Erzählen Sie mir eine lustige Geschichte.
Der Sinn für Humor ist nicht gerade eine Ressource, die in meinem Land reichlich vorhanden ist. Nicht in diesen Zeiten.
Wie Sie merken, gibt es sie auch hier nicht im Übermaß. Auf den Mangel an Ressourcen reagieren wir normalerweise durch Importe. Deshalb bitte ich Sie um eine lustige Geschichte.
Kommt drauf an. Lustig für wen? Ich stamme aus einer Fischerfamilie. Sie kommt aus einem kleinen Mittelmeerdorf. Sie war dort jahrhundertelang ansässig, bevor geschehen ist, was geschehen ist.
Ich bin nur daran interessiert, Ihre Kultur besser kennenzulernen. Das ist etwas absolut Natürliches, da wir von jetzt an viel Zeit miteinander verbringen werden. Vielleicht ähnelt die eine oder andere Geschichte aus Ihrer Familie einer Geschichte aus meiner Familie. Wir sind schließlich gar nicht so verschieden. Wir gehören zum selben Kulturkreis. Das ist zwar ein Makroareal, aber dasselbe. Immerhin liegen Ihr Land und mein Land am selben Meer und beide unterhalten seit vielen Jahren Handelsbeziehungen miteinander.
Wollen Sie wirklich, dass ich Ihnen eine Geschichte aus meiner Familie erzähle?
Die mündliche Erzählung ist die Grundlage der kollektiven Erinnerung eines Volkes. Ohne sie verschwinden die Traditionen. Und niemand hier will, dass das geschieht, weil es das Ende wäre.
Mein Urgroßvater lebte in einem kleinen Dorf an der Küste. Er war ein sehr übermütiger junger Mann. Er war Fischer. Die Dinge liefen nicht so gut für meine Familie, weil sich die Wirtschaft des Landes damals infolge des großen Modernisierungsschubs der neuen Regierung endgültig vom Fischfang zur massiven Kultivierung des Binnenlandes verlagerte. Mit dem Ziel, der Wüste fruchtbares Land abzutrotzen. Mein Urgroßvater war zwar ein hübscher Bursche, aber er war natürlich keine gute Partie. Eines Abends lernte er beim Fest zum Erntedank und zur Eröffnung der Fischereisaison das schönste Mädchen des ganzen Dorfes kennen. Sie war eine Fremde, die gerade erst zugezogen war. Ihr Vater war ein Großbauer aus dem Landesinnern. Bauern und Fischer waren einander nicht wohlgesonnen. Die Fischer verachteten natürlich die Bauern, weil sie der Ansicht waren, dass diese vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang ohne Unterlass arbeiteten und das Leben nicht zu genießen wüssten. Während sie, die Fischer, das Leben nahmen, wie es kam. Tag für Tag, Nacht für Nacht, wie der Fisch. Jedenfalls waren alle jungen Männer des Dorfes verrückt nach der faszinierenden Fremden. Sie aber war nur verrückt nach meinem Urgroßvater. Mein Urgroßvater war dann aber doch nicht so ganz verrückt nach ihr. Sie war eben eine Bauerntochter. Und er stand auf Fisch.
Ich weiß nicht, ob Ihnen mein anzüglicher Ton aufgefallen ist.
Anzüglich?
Als ich das Wort Fisch ausgesprochen habe.
Ist mir nicht aufgefallen. Tut mir leid. Höre ich da eine Zweideutigkeit? Hat der Fisch in Ihrer Kultur nicht eine gewisse Bedeutung?
Nein. Das ist eine Geschichte aus meiner Familie.
Na, dann erzählen Sie weiter.
Nun, sie lernten sich also bei diesem Fest kennen. Sie forderte ihn zum Tanzen auf und er tanzte mit ihr. Sie wollte geküsst werden und er küsste sie. Sie wollte genommen werden und er nahm sie, denn als guter Fischer nahm mein Urgroßvater alles, wie es kam. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Dann wollte sie geheiratet werden. Und er umarmte sie und sagte zu ihr: Du bist die Tochter von Bauern, also von Leuten, die es gewohnt sind, Lebensstile zu haben. Wenn du es schaffst, dir diesen Wolfsbarsch
in den Hintern zu stecken. Dann heirate ich dich.
Es ist in der Tat sehr anzüglich.
Nein. Es konnte aber wie ein seltsames Angebot wirken.
Ein Wolfsbarsch ist ein seltsames Angebot. Und sie? Hat er sie denn geheiratet?
Nein, weil der Schaden irreparabel war und sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Aber wenigstens war sie ihrem Lebensziel treu geblieben. Mein Urgroßvater suchte sich eine andere Frau. Meine Urgroßmutter. Wenig später wurde mein Großvater geboren.
Diese Geschichte haben Sie gerade erfunden, nicht wahr?
Sie haben mich gebeten, Ihnen eine Geschichte aus meiner Familie zu erzählen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass die Geschichte wahr ist, aber sie wird in meiner Familie von Generation zu Generation überliefert.
Sie muss eine sehr starke Bedeutung haben, wenn sie von Generation zu Generation überliefert wird. Ein bisschen kryptisch vielleicht, aber sicher sehr stark.
Was halten Sie davon?
Was ich davon halte?
Ja. Ich würde gerne den Standpunkt einer Person hören, die aus einer anderen Kultur stammt.
Nun ja, der Wolfsbarsch ist ein Fisch, der schon immer im gesamten Mittelmeer verbreitet war. Also offenkundig eine gewisse Verbindung mit dieser Welt symbolisiert. Etwas, was dieser Frau vollkommen fremd war, weil sie aus einer anderen Kultur kam, die in eine Planwirtschaft, die Landwirtschaft, eingebunden war. Deshalb kollidiert die Bedingung, sich den Wolfsbarsch in den Hintern zu stecken, dieses Opfer, das in der Integration des Fremdkörpers in den eigenen Körper besteht, mit dem Wunsch der Frau, sich ihrerseits in eine ihr fremde Kulturtradition zu integrieren. Sie will sich mit ihm in der Ehe vereinigen, einen Hausstand gründen, akzeptiert werden, also von dem Fischer Besitz ergreifen und ihn dem Meeresleben entreißen. Vielleicht so, wie ihr Vater sich des Bodens bemächtigte, indem er ihn der Wüste abtrotzte. Also dieser Wunsch nach Eroberung eines Ökonomietyps durch einen anderen, aber auch eine Form des Kultes durch einen anderen, wird in gewissem Sinne von ihrem Urgroßvater zurückgewiesen, der sich mit dieser sehr starken, im Grunde apotropäischen Geste zum Wortführer des Kollektivbewusstseins eines Volkes macht.
Apotropäisch?
Das heißt, die Angst gegenüber den Veränderungen verjagend, die eine Kultur der anderen aufzwingt.
Sie glauben also, dass mein Großvater richtig gehandelt hat?
Das Urteil muss man der Geschichte überlassen.
Möchten Sie die Interpretation dieser Geschehnisse hören, die wir von Generation zu Generation überliefern?
Das würde mich sehr interessieren.
Die Geschichte kann auf zwei Ebenen gelesen werden. Einer allegorischen und einer moralischen. Die allegorische Ebene kann man im Prinzip so zusammenfassen. Es ist egal, wie groß der Gegenstand und wie klein das Loch ist. Wenn Sie ihn dir wirklich in den Hintern stecken wollen, dann gelingt es Ihnen in der Regel. Und nicht nur das. Sie bringen dich sogar dazu zu glauben, dass du es aus eigenem Willen tust. Die moralische Ebene dagegen lehrt, dass es besser ist, Zukunftsprojekte genau abzuwägen, weil die Realisierung eines Projekts manchmal zu nichts als irreparablen Schäden führt. Und wenn die Schäden irreparabel sind, dann ist es wirklich das Ende.
Wenn wir aber die rein wörtliche Ebene bedenken, sagt uns diese Geschichte vielleicht, dass die Eingliederung einer Kultur in eine andere immer eine ziemlich aufwendige Operation ist und Risiken mit sich bringt, dass man es aber am Ende schaffen kann. Glauben Sie nicht, dass es die Sache wert sein könnte?
Kommt drauf an. Die Sache wert sein könnte. Für wen?
Leben Sie schon lange hier?
Seit einigen Generationen.
Und wie ist Ihre Familie hierher gekommen?
Mein Urgroßvater hat politisches Asyl beantragt.
Ihr Urgroßvater? Ich dachte, seine aufsehenerregende Geste wäre zu etwas Nutze gewesen.
Eine so starke Geste kann zwar die Angst vor den Veränderungen verjagen, die eine Kultur der anderen aufzwingt. Sie verjagt aber nicht die Menschen, die dein Land dem Erdboden gleichmachen und nur einen Schutthaufen hinterlassen.
Keine Sorge. Das Heer wird sich zurückziehen, sobald wir den Vertrag unterzeichnet haben. Solange sie aber nicht unterzeichnen, sind mir in gewisser Weise die Hände gebunden. Soll ich den Nachtisch servieren lassen?
Nein, danke.
Sie haben das Essen nicht angerührt.
Diesen ganzen Monat über darf ich erst nach Sonnenuntergang etwas essen. Das ist eine Tradition meines Landes.
Sie und ich. Wir werden Großes miteinander vollbringen.
Der Mann erhebt sich und streckt dem anderen Mann die Hand entgegen. Nichts könnte den Augenblick besser beschreiben als eine himmlische Musik. Es ist der erste Satz, Allegro ma non troppo, un poco maestoso, der 9. Sinfonie in D-Moll, Opus 125, von Ludwig van Beethoven. Der andere Mann und die Frau. Beide kochen. Die Frau wäscht und putzt sorgfältig einen Kürbis. Der andere Mann schneidet mit einem Messer Blüten, Blätter, kleine Äste ab, bis der Kürbis kahl ist.
Ja, hallo?
Ich bin's.
Du lässt nie von dir hören. Wie läuft es denn so?
Ich habe eine sehr gute Arbeit gefunden.
Wirklich?
Ja.
Und was ist das für eine Arbeit?
Ich habe in diesem Land einen institutionellen Auftrag als hoher Repräsentant unseres Landes übernommen.
Wirklich?
Wirklich. Hörst du nicht, wie ich rede?
Na, wie redest du denn?
Na, mein Ton.
Ist mir nicht aufgefallen, tut mir leid.
Die Art, wie ich bestimmte Worte ausspreche.
Wie du sie aussprichst?
Wie ein Geschäftsmann.
Und es gelingt dir, mit den anderen Leuten zu kommunizieren?
Kommunizieren ist meine Arbeit. Leute kennenlernen, Kontakt aufnehmen, mit Geld umgehen. Ich trage dazu bei, die Wirtschaft unseres Landes in Gang zu bringen.
Wirklich?
Ja. Ich habe übrigens gerade ein Geschäft abgeschlossen.
Und du fühlst dich gut?
Ja.
Weil ich dich nicht gut höre. Ich höre ein Flüstern, ein fernes Rauschen.
Ich bin in der Küche.
Wirklich?
Ja.
Was für ein seltsamer Zufall. Ich auch. Was kochst du?
Kürbis.
Sprich mir bitte nicht von Kürbissen.
Weshalb?
Weißt du nicht, was für ein Tag heute ist?
Ich habe Leute zum Abendessen eingeladen.
Ich habe auch Leute zum Abendessen. Die ganze Familie, komplett. Brüder, Schwestern, Cousins, Nachbarn. Außerdem noch ein paar Leute aus der Gegend, obwohl von denen niemand eingeladen worden ist.
Und du kochst für alle?
Keine Sorge, es ist nicht viel zu tun.
Was gibt's denn heute?
Nichts.
Mein Gott.
Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.
Die Frau gibt dem anderen Mann eine Ohrfeige.
Aua!
Weshalb hast du mich angerufen?
Weil ich eine Geschichte hören wollte.
Du rufst mich doch nur an, wenn du dringend etwas brauchst.
Vorhin dachte ich, dass ich gern eine unserer traditionellen Geschichten hören würde. Ich kann mich an keine einzige mehr erinnern.
Ein Mann und eine Frau lebten in einem großen Haus mit einem großen Garten voller Blumen und Pflanzen. Sie nahmen das Leben, wie es kam, und hatten keine großen Sorgen. Eines Tages kam ein anderer Mann und sagte dem Mann und der Frau, dass dieses Haus für sie nicht angemessen war, weil sie nur zu zweit waren und was sie also in einem so großen Haus zu suchen hätten. wo sie doch noch nicht einmal Kinder hatten. Der Mann und die Frau waren moralisch verpflichtet, es zu verlassen. Außerhalb des Gartens war Wüste. Die Sonne schien allzu sehr, der Boden war trocken und brachte keine Früchte hervor, noch nicht einmal Fertiggerichte, sondern nur Dornen und Disteln. Über ihren Köpfen kreisten Raubvögel, wahrscheinlich Aasfresser. Der Mann und die Frau mussten den Gürtel ein wenig enger schnallen, aber sie machten sich auf und vermehrten sich trotzdem. Ihr Speiseplan wurde von Generation zu Generation überliefert. Der andere Mann aber lebt noch heute in dem Garten.
Mein Gott.
Die Frau gibt dem anderen Mann eine Ohrfeige.
Aua. Entschuldige, aber diese Geschichte ist ein bisschen kryptisch.
Es ist eine Geschichte, die in unserer Familie von Generation zu Generation überliefert wird.
Und die Moral?
Die Moral ist, dass Leute, die in der Scheiße leben, sich erheblich mehr fortpflanzen. Dass es noch Leute gibt, die in dem Garten leben, auch wenn die Zahl geringer wird. Immer geringer.
Das ist keine lustige Geschichte.
Ich weiß genau, dass du kein Geschäftsmann bist.
Du glaubst mir nicht.
Ach was, ich kenne dich. Du wirst Leuten, die gar keine wollen, auf der Straße Blumen verkaufen, wie dein Vater und vor ihm dein Großvater und dein Urgroßvater, wie im Übrigen alle. Du bist immer so weit weg. Warum kommst du nicht nach Hause zurück?
Weil es da nichts mehr zu tun gibt.
Man findet immer was zu tun.
Es ist nichts mehr übrig.
Genau. Jetzt, wo nichts mehr übrig ist, könnten wir mit Gottes Hilfe alles wieder aufbauen.
Ich verstehe nicht, was du sagst. Tut mir leid.
Nicht lachen.
Ich lache nicht, Mama.
Die Frau gibt dem anderen Mann eine Ohrfeige.
Aua!
Ich bin nicht mehr deine Mutter. Seit du weggegangen bist, habe ich keinen Sohn mehr. Warum bist du weggegangen?
Wegen der Geschäfte, aber das glaubst du mir ja nicht.
Die Frau gibt dem anderen Mann drei Ohrfeigen hintereinander.
Aua, aua, aua. Und wofür das jetzt?
Ich weiß es nicht. Gottes Wege sind unergründlich.
Der andere Mann nimmt den Kürbis und bereitet ihn zu. Er ist ein ausgezeichneter Koch. Die fantasievolle Küchentradition seiner Familie wird auf diese Weise von Generation zu Generation überliefert.
Was ist denn das hier?
Wie?
Ja, das.
Was war das jetzt?
Bitte.
Was?
Nein, ich verstehe Sie nicht.
Was sagen Sie?
Ich kann das nicht verstehen. Können Sie es nochmal sagen? Ich höre, was Sie sagen.
Ich höre nur so ein Flüstern. So ein
Aber ich kann Sie nicht verstehen.
Fernes Rauschen.
Verzeihung, haben Sie eine Münze? Wenn Sie mir eine Münze geben, gebe ich Ihnen eine von diesen Blumen.
Der andere Mann hat einen Blumenstrauß in der Hand. Kürbisblüten. Er blickt den Mann eindringlich an.
Nein, danke. Warum sollte ich Ihnen eine Blume abkaufen?
Der Mann trägt zwei große Einkaufstüten.
Weil der freie Tausch die Grundlage des freien Handels ist. Ohne ihn läuft die freie Wirtschaft in diesem freien Land nicht. Und niemand hier will, dass das passiert.
Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Tut mir leid.
Haben Sie wirklich keine Münze? Es wäre ziemlich dringend.
Nein.
Und was ist das da?
Wo?
Na, da in der Jackentasche.
In dieser?
Nein, in der andere, in der Tasche da.
Ach, in der. Das meinen Sie, das hier, also das. Ja, das sind Münzen für den Einkaufswagen.
Ach so. Sie müssen eine ziemlich große Familie haben.
Ja, ich lebe mit meiner Frau zusammen.
Und Sie haben keine Kinder?
Nein.
Ich muss eine sehr große Familie unterhalten.
Sie haben Frau und Kinder?
Außerdem Mutter, Vater, Brüder, Schwestern, Cousins, Nachbarn. Außerdem noch ein paar Leute aus der Gegend.
Und die müssen Sie alle unterhalten?
Den Bedürftigen zu helfen ist eine Tradition meines Landes.
Und wie viele sind das?
Manchmal sind es mehr, manchmal weniger. Es hängt von der Verfügbarkeit der Ressourcen ab.
Der Ressourcen?
Ich will das nicht Nahrung nennen. Denn gelegentlich ist das, was sie essen, nicht wirklich Nahrung.
Schämen Sie sich eigentlich nicht, Ihr Land mit allem, was Sie aufgeben mussten, verlassen zu haben? Die Stimme des kollektiven Gewissens Ihres Volkes sagt Ihnen nichts?
Unser Land zu verlassen ist ein Fluch, den mein Volk von Generation zu Generation überlieferte.
Ihr Land muss sehr leer sein.
Hören Sie, ich will Ihnen hier nicht die Geschichte meiner Familie erzählen, die Sie sicher nicht interessiert. Sie haben nicht vielleicht eine Münze und dann beenden wir das hier?
Tut mir leid, wie Sie sehen, habe ich keine dabei.
Sie haben doch eben gesagt, dass das Münzen für den Einkaufswagen sind.
Das haben Sie falsch verstanden. Da muss eine Verwechslung vorliegen. Nie im Leben habe ich Münzen gesagt. Ich werde Miezen gesagt haben.
Miezen?
Ja, Sie müssen das Ü mit dem durch E verlängerten I verwechselt haben.
Ach.
Ja, mit dem I. Das ist ein anderer Vokal. Haben Sie Vokale in Ihrer Sprache?
Nein. Ich weiß... Ja.
Dann werden Sie keine Schwierigkeiten haben zu verstehen, wovon ich rede.
Nein.
Es kann passieren. Es kann auch uns, die wir unsere Sprache sprechen, passieren. Bei der Formulierung eines Satzes einen Fehler zu machen oder etwas zu verwechseln. Vokale, Konsonanten, ganz zu schweigen von den Halbvokalen und den Neutren, den tonalen, atonalen und den anzüglichen Tönen. Sehen Sie? Jede kleine Variation auf der signifikanten Ebene kann eine erhebliche Änderung auf der signifikaten Ebene bedeuten. Aber keine Angst, denn die Beziehung zwischen den beiden Ebenen ist willkürlich, also nicht natürlich. Es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich ein Stück von dem Wort abtrenne, es auch von der Sache abtrenne. Denn wenn ich Ihnen zum Beispiel aus statt Haus sage, dann ist es ja nicht so, dass ich von einem Haus ohne Dach spreche. Allenfalls spreche ich von einem Haus, in dem ich aus- und eingehe, wenn Sie sie wollen. Es hängt vom Einzelfall ab. Und in diesem spezifischen Fall schlittern wir spezifiziert von der wörtlichen auf die allegorische Ebene der Metasprache, die im Grund demonstriert, dass es keinen Grund gibt für das, was ich sage, und dass das, was ich sage, nicht die Sache ist, die ich sage, sondern nur ein von einem dichotomischen Prinzip von ambivalenter natürlicher Entsprechung diktiertes akustisches Bild von natürlicher Dauer, woraus zu folgern wäre, dass, wenn ich eine Sache sage und Sie eine andere verstehen, Sie und ich nicht miteinander kommuniziert haben. Verstanden?
Nein.
Genau. Sehen Sie, dass Sie und ich nicht miteinander kommunizieren können.
In welchem Sinne?
Sie sagen mir, dass Sie im Augenblick nicht sehen, dass ich Miezen in meiner Tasche habe.
Nein.
Weil das, was ich in der Tasche habe, vielleicht gar keine Miezen sind.
Offenbar nicht.
Ja, es sind Ziegel.
Ziegen?
Nein, ich habe Ziegel gesagt.
Ich verstehe nicht, was Sie sagen.
Also dann sollten Sie wirklich einen Sprachkurs machen. In diesem Land haben wir sehr gute Grundkurse für sprachliche Integration.
Lachen Sie nicht.
Ich lache nicht.
Ich habe das unangenehme Gefühl, dass Sie sich über mich lustig machen. Sie nutzen die Tatsache aus, dass ich Ihre Sprache nicht gut spreche.
Ich?
Sie wechseln ständig den Inhalt Ihrer Tasche.
Ich wechsle ständig den Inhalt meiner Tasche? Sie sagen mir, dass das, was ich in der Tasche habe, einzig und allein deshalb wechselt, weil ich einen Buchstaben seines Namens wechsle?
Ja.
Na, Sie arbeiten viel mit der Fantasie. Und die Fantasie spielt einem manchmal üble Streiche. Weil das in der Tasche, das, was ich in der Tasche habe, das, was ich in der Tasche habe, ein Wolfsbarsch ist. Hören Sie, wie hart er ist?
Ist da ein anzüglicher Ton?
Nein, das ist ein Fisch, der schon immer im gesamten Mittelmeer verbreitet war. Sehen Sie, ich habe keinen Vokal gewechselt, auch keinen Konsonanten. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen Wolfsbarsch geben.
Ein Wolfsbarsch ist ein seltsames Angebot. Ist aber in Ordnung. Geben Sie mir den Wolfsbarsch. Das ist eine sehr nette Geste von Ihnen.
Jetzt können Sie mir die Blume geben.
Der andere Mann streckt dem Mann die Hand entgegen.
Die Blume, habe ich gesagt, nicht Ihre Hand. Die Hand können Sie behalten. Fassen Sie mich bitte nicht an.
Der andere Mann zieht eine Blume aus dem Strauß und reicht sie dem Mann. Der Mann zieht einen Ziegel aus der Jackentasche und lässt ihn auf die Füße des anderen Mannes fallen. Dann zieht er nach und nach weitere Ziegel aus anderen Taschen. Wieder das gleiche Spiel. Bis sich zu den Füßen des anderen Mannes ein Haufen Ziegel angesammelt hat. Es ist die Gründung einer großen Stadt. Der andere Mann stellt seine Einkaufstaschen auf den Boden und beginnt sie zu leeren. Aus der einen zieht er einen Wolfsbarsch heraus, legt ihn auf den Tisch.
Heute scheint er nicht so frisch zu sein.
Nimmt ein Messer, holt aus. Fast ist das Opfer vollbracht. Da lässt ihn die Stimme des Fisches innehalten.
Strecke deine Hand nicht gegen mich aus und tu mir nichts zuleide.
Mein Gott.
Sprichst du mit mir? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ich bin nur ein Wolfsbarsch.
Ja, das dachte ich auch. Warum höre ich dann aber deine Stimme?
Das ist nicht meine Stimme. Erkennst du sie nicht wieder?
Nein.
Das ist die Stimme des kollektiven Gewissens.
Diese Situation ist ein bisschen ungewöhnlich.
Das Ungewöhnliche ist ein essentielles Merkmal des apotropäischen Rituals.
Apotropäisch?
Aus dem Griechischen.
Ich verstehe kein Griechisch.
Du verstehst gar nichts. Du solltest Sprachen lernen.
Welche? Es gibt so viele.
Auf Griechisch bedeutet apotropein entfernen, abwenden, vertreiben.
Was entfernen, abwenden, vertreiben?
Ein bisschen von allem. Vor allem die Angst.
Die Angst. Die Angst vor Wolfsbarschen?
Ich meine das ganz allgemein.
Die Angst vor den Fischen. Die Angst vor den Meerestieren. Ich verstehe nicht.
Die Angst vor dem Abgrund, der das, was man kennt, von dem trennt, was man nicht kennt.
Welcher Abgrund?
Das wirst du später verstehen. Deswegen bin ich hier.
Du bist hier, weil ich dich auf dem Markt gekauft habe. Heute ist Freitag.
Heute ist irgendein Tag irgendeines Jahres. Zeitlosigkeit ist ein weiteres essentielles Merkmal des Rituals.
Hier ist aber nur am ersten Freitag des Monats Markt.
Ich habe nicht gesagt, dass heute nicht Freitag ist. Ich habe gesagt, dass heute irgendein Tag ist. Verstehst du, wenn ich mit dir spreche? Also ist heute auch Freitag.
Im übertragenen Sinne.
Teilweise. Heute ist ein bestimmter Tag und gleichzeitig irgendein Tag. In dem Sinne, dass es Freitag ist, aber auch Samstag, Montag, Mittwoch, Dienstag, Sonntag, Donnerstag. Und ich habe dir die Tage hier extra ungeordnet aufgezählt und nicht chronologisch und ohne Interpunktion, damit du zur Kenntnis nimmst, dass in all dem keine strikte Logik enthalten ist, sondern eine höhere Ordnung, die dich dazu bringt, das Besondere nicht als das Besondere anzusehen und das Allgemeine nicht als das Allgemeine, sondern als Besonderes und Allgemeines zugleich. Während das eine das andere durchdringt und wir in diesem spezifischen Fall spezifiziert von der syntaktischen auf die symbolische Ebene des Rituals schlittern, was zeigt, dass es im Grunde keinen Grund dafür gibt, warum ich etwas sage. Und dass das, was ich sage, nicht das ist, was ich sage, sondern nur das von einem exegetischen und eschatologischen Bezugssystem diktierte ikonische Bild. Woraus zu folgern wäre, dass es zwei verschiedene Dinge sind, wenn ich etwas sage und du etwas anderes verstehst, aber gleichzeitig auch dasselbe, verstanden?
Nein.
Perfekt. Hast du nicht irgendwie das unangenehme Gefühl, dieses Gespräch schon einmal geführt zu haben?
Irgendwie schon.
Siehst du? Das ist genau das, was ich mit Durchdringung der Geschichte des Einzelnen und der Universalgeschichte meine. Gut. Jetzt sind wir also soweit und können anfangen. Also, das apotropäische Ritual besteht aus einem Rat, einem Segen und einer Warnung.
Bist du hier, um mir einen Rat zu geben?
Ja. Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde.
Und wohin soll ich ziehen?
Ich zeige es dir gerade.
Ich sehe nichts.
Guck auf meine Schwanzflosse.
Deine Schwanzflosse bewegt sich nicht.
Sie zeigt dorthin.
Dorthin?
Nein, dorthin. Das ist das gelobte Land, das ich dir versprochen habe.
Was für ein Land?
Ich habe ein Makroareal des Friedens und der Stabilität für dich vorbereitet. Das 27 durch dieselben Grundwerte verbundene Mikroareale verbindet.
Was für Werte? Ich verstehe nicht.
Die gleiche Würde aller Menschen. Die Freiheit des Glaubensaktes als Wurzel aller anderen bürgerlichen Freiheiten. Der Friede als entscheidendes Grundelement des Allgemeinwohls. Die menschliche Entwicklung in intellektueller, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht als göttliche Berufung und der sich daraus ableitende Sinn der Geschichte. Und weitere Werte, die du nach und nach entdecken wirst. Die sind zentrale Elemente der makrogöttlichen Mikrooffenbarung, die die Mikrozivilisation dieses Makroareals modellieren. Angefangen bei einer präzisen anthropologischen Vision. Kannst du mir folgen?
Mehr oder weniger.
Dann schreib es auf. Es ist wichtig, dass dieses Zivilisationsmodell nicht brüchig wird. Es handelt sich vor allem um die Suche nach dem richtigen und delikaten Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen Effizienz und den sozialen Erfordernissen. Der Schutz der Umwelt ist ein Thema, das mir in der immanenten und nicht transzendenten Form des Wolfsbarsches besonders am Herzen liegt. Und vor allem die unverzichtbare und notwendige Unterstützung für das menschliche Leben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Und für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, mit besonderer Betonung auf dem Wort Frau. Damit dieses Makroareal mehr ist als ein Makroareal, ein geistiges Makro-Zuhause.
Für eine einzelne Person ist das ein bisschen groß als Makro-Zuhause.
Keine Sorge. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meeresstrand oder in der Wüste. Deine Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen. Alle Völker der Erde sollen durch deine Nachkommen gesegnet sein, weil du auf meine Stimme gehört hast. Ich warne dich. Für diese Dinge braucht man Geduld. Keine Sorge, wenn die konkreten Resultate der Segnungen nicht sofort ersichtlich werden. Es ist ein langfristiges Projekt.
Okay. Und die Mahnung?
Ich will nicht weiter für Sauereien benutzt werden.
Was meinst du mit Sauereien?
Zum Beispiel zum Protagonisten von Traditionen gemacht zu werden, bei denen ich in die Orifizien des weiblichen Körpers eingeführt werde. Ich spreche auch als immanente Form des Meerestieres. Das ist ein trauriges Ende für einen Wolfsmarsch.
Noch trauriger ist es für die Frau.
Jedenfalls nicht mehr mit Fischen. Dafür können andere Symbole benutzt werden. Weniger makroreligiöse.
Ich verstehe nicht, was du meinst.
Streng ein bisschen deine Fantasie an. Jetzt geh hin und vermehre dich. Und überliefere dich von Generation zu Generation. Und fang vor allem an, Sprachkurse zu belegen. Auch private, wenn du kannst, dann lernst du schneller.
Aber Privatkurse sind teuer und Geld ist für mich ein Problem.
Das gehört nicht zu den göttlichen Kompetenzen. Das sind essentiell deine Angelegenheiten.
Wolfsbarsch?
Ja?
Kann ich jetzt gehen?
Einen Augenblick Geduld. Das apotropäische Ritual endet, wenn sich der Abgrund auftut.
Welcher Abgrund?
Der Fisch verstummt. Man hört ein Rauschen. Ein fernes Flüstern. Der Wind beginnt zu wehen. Immer stärker. Schutthaufen stürzen zusammen, die Erde bebt. Nichts könnte diesen Augenblick besser beschreiben als eine kataklysmische Musik. Es ist der Satz Molto Vivace der 9. Symphonie in D-Moll, Opus 125, von Ludwig van Beethoven.
Dieser Abgrund. Nun ist das apotropäische Ritual vollzogen.
Ah, kommen Sie herein, nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie, achten Sie nicht auf den Schutt und passen Sie auf, dass Sie nicht in die Grube fallen.
Was ist passiert?
Ich habe die Maurer im Haus. Oh, Blumen. Danke, es war aber nicht nötig.
Das ist eine Tradition meines Landes.
Das ist eine sehr nette Geste.
Ich habe sie unten auf der Straße gekauft.
Ich hatte sie nicht so früh erwartet.
Bin ich zu früh?
Erste Lektion. In diesem Land gibt es keine Verabredung, die wirklich dringend ist. Und wenn man eine Zeit vereinbart, meint man immer mindestens 20 Minuten später. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir im Grunde ein Volk von Arschlöchern sind und dass zu spät kommen eine Tradition unseres Landes ist. Keine Sorge, das war nur ein Witz. Ist Ihnen mein Ton nicht aufgefallen? Zweite Lektion. Wir sind ein Volk von Arschlöchern, aber mit einem ziemlich einzigartigen Sinn für Humor. Sie werden sich an das Klima anpassen müssen. Sie leben erst seit kurzem hier?
Sehr kurz.
Seltsam. Weil Sie nämlich eine wirklich überraschende sprachliche Ausdrucksfähigkeit haben.
Mein Großvater ist als sehr junger Mann in dieses Land übergesiedelt. Er hat sich aber nicht großartig integriert. So kehrte er in sein Dorf zurück. Er hat es aber geschafft, dass von dem Moment an in unserem Hause diese Sprache gesprochen wurde.
Aus welchem Grund?
Das ist etwas absolut Natürliches bei den reichen Familien. Mhm. In meinem Land ist ihre Sprache weit mehr als eine zweite Sprache. Es ist die Sprache der kulturellen Elite. Ich habe jetzt in diesem Land einen institutionellen Auftrag als hoher Repräsentant meines Landes übernommen.
Aha, wirklich? Dann erklären Sie mir doch bitte, was Sie in einem Grundkurs für sprachliche Integration suchen. In Anbetracht der Umstände scheint mir das eine beachtliche Zeit- und Geldverschwendung zu sein.
Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist Geld für mich kein Problem.
Das freut mich für Sie.
Was glauben Sie denn? Dass alle, die aus meinem Land in Ihr Land kommen, Sie mit einem Messer bedrohen, Ihre Taschen durchwühlen und Sie berauben?
Ich bin überzeugt, dass Sie keine Schwierigkeiten haben werden, neue Leute kennenzulernen. Mit all Ihren Qualitäten in Sachen sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, meine ich.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit ist das eine. Etwas anderes ist es, neue Leute kennenzulernen. Wieder etwas anderes ist dagegen die Integration in ein Volk von Arschlöchern.
Weshalb sind Sie hier?
Weil ich Ihre Traditionen gerne besser kennenlernen möchte.
Sie sind an den Traditionen dieses Landes interessiert?
Ja. Zum Beispiel gibt es eine Tradition, mein Land mit befremdlicher Regelmäßigkeit dem Erdboden gleichzumachen.
Das war kein Witz?
Nein. Aber keine Sorge. Auch wir haben solche Traditionen.
Erzählen Sie mir eine Tradition Ihres Landes.
Es gibt viele. Wir haben pro Jahr einen Krieg. Die Staatsstreiche nicht mitgezählt oder die Revolution.
Ich meinte nicht diese Art von Traditionen. Ich meinte eine traditionellere Tradition.
Sie wollen, dass ich Ihnen etwas aus meinem Land erzähle?
Ja, aber etwas Lustiges.
Kommt darauf an. Lustig für wen?
Ich bin nur daran interessiert, Ihre Kultur besser kennenzulernen. Das ist etwas absolut Natürliches, da wir von jetzt an viel Zeit miteinander verbringen werden. Vielleicht ähnelt die eine oder andere Tradition Ihres Landes einer Tradition unseres Landes. Wir sind schließlich nicht so verschieden, wir gehören zum selben Kulturkreis. Das ist zwar ein Makroareal, aber dasselbe. Immerhin liegen Ihr Land und mein Land an derselben Tiefebene und beide unterhalten seit vielen Jahren Handelsbeziehungen miteinander. Gesetzt den Fall, ich hätte einen Mann aus Ihrem Land kennengelernt. Mit Sicherheit hätte ich einige Ihrer Traditionen angenommen.
Jeden Freitag im Herbst stecken sich unsere Frauen einen dicken Kürbis in den Hintern.
Im übertragenen Sinne.
Teilweise. Keine Sorge, sie schneiden vorher die Blüten, Blätter und kleinen Äste ab und waschen und putzen ihn sorgfältig.
Diese Geschichte haben Sie gerade erfunden, nicht wahr? Ein bisschen kryptisch vielleicht, aber sicher sehr stark.
Meine Großmütter taten das immer.
Und Ihre Mutter?
Nur jeden ersten Freitag im Monat. Es waren Notzeiten. Zum Glück bin ich als Mann geboren.
Und woher kommen Sie?
Ich?
Die Kürbisse. Woher kommt die Kürbistradition?
Ach so, das muss eine Art Hochzeitsritual sein. Fruchtbarkeitsrituale sind der Ursprung einer bäuerlichen Tradition wie der unseren.
Na gut, aber weshalb in das Hinterteil?
Weil die Erde fruchtbar sein muss, nicht die Frau.
Ich glaube, diesen Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
Der Kürbis könnte das Geschlecht der Erde darstellen. In unserer Tradition gibt es eine starke Verbindung zwischen der Frau und der Erde.
Auch in unserer. Bei uns wird aber die Erde als Frau angesehen, als Mutter, Braut.
Wie Sie sehen, sind wir leider noch nicht so emanzipiert in Sachen Frauen. Unsere gesamte Geschichte entwickelt sich nach einer rein patriarchalischen Logik. Wie Sie sicher verstanden haben, geht unsere Religion mit den Frauen sehr grausam um.
Sie müssen noch viel lernen über dieses Land. Der Sinn für Humor wird Ihnen auf jeden Fall nützlich sein.
Der Sinn für Humor ist immer nützlich. Er ist apotropäisch.
Apotropäisch?
Er vertreibt die Angst.
Die Angst vor Kürbissen?
Ich meine das ganz allgemein.
Die Angst vor den Kürbisgewächsen? Vor dem Gemüse, den Gartenpflanzen? Das verstehe ich nicht.
Vor dem Fremden. Auch dieses Einführen des Kürbis, eines Fremdkörpers in den eigenen Körper, das exorziert die Angst. Vor dem, was man nicht kennt, von Grund auf.
Zu all dem dient es also, wenn man sich einen Kürbis in den Hintern steckt?
Naja, im Grunde dient es dazu, eine Gewohnheit daraus zu machen.
Eine Gewohnheit?
Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie sich das an diesem Punkt nicht vorstellen können.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Lachen Sie nicht.
Ich lache nicht.
Diese Geschichte vom Kürbis finden Sie lustig?
Um die Wahrheit zu sagen, ich finde sie ein bisschen vulgär.
Naja, wenn Ihnen alles, was Sie bis jetzt gehört haben, vulgär vorkommt, dann müssten Sie erst mal sehen, was das Heer Ihres Landes angerichtet hat, als es in unser Dorf eingefallen ist. Ich kann Ihnen versichern, dass unseren Frauen sehr viel schlimmere Dinge angetan wurden. Erzählen Sie mir doch etwas.
Ich koche sehr gern.
Was für ein seltsamer Zufall. Auch ich liebe die Küche. Vor allem die Ihres Landes. Umarme mich.
Fassen Sie mich nicht an, bitte. Sie sind hier nicht bei sich zu Hause. Wenn Sie eine Frau wollen, können Sie sie nicht einfach so nehmen.
Sie müssen sie nach den Traditionen unseres Landes zu erobern wissen. Es reicht nicht, ihnen eine Blume zu schenken. Erst müssen sie ihr ihr Herz schenken.
Ich weiß sehr genau, dass eine Blume nicht ausreicht. Es reicht aber nicht einmal das Herz.
Die Frau nimmt die Blume, die ihr der andere Mann geschenkt hat, und steckt sie sich ins Haar. Der Wind weht. Er weht immer stärker. Er weht die Blumen weg. Es ist die Wüste auf dem Vormarsch. Der Mann sitzt auf einem großen Kürbis. Er angelt im Abgrund, in den Schutthaufen. Er fischt verschiedene Gegenstände heraus. Eine Blumenvase. Fertiggerichte, einen Einkaufswagen, ein Messer, ein Telefon, einen Tisch und andere Einrichtungsgegenstände. Der andere Mann hilft dem Mann, indem er jeden der gefischten Gegenstände von der Angel abnimmt.
Ja, bitte.
Ich bin's.
Oh, man hört nie etwas von dir.
Es würde dich langweilen, wenn ich dir erzählen würde, was ich hier mache.
Auch das, was ich mache, ist nicht sehr aufregend.
Wieso? Was machst du denn gerade?
Ich angle.
Hast du was gefangen?
Ja. Ein Schuh, eine Blumenvase, leere Dosen, ein Einkaufswagen, ein Tischbein und andere Gegenstände. Aus der Zeit, als es die Häuser noch gab.
Kein Fisch?
Nein. Und du? Hast du etwas geangelt?
Ja. Eine Frau.
Wirklich?
Ja.
Ja, wer ist sie denn?
Eine Nachbarin. Wir wohnen im selben Haus, sie im Erdgeschoss und ich im obersten Stock.
Und du kannst mit dieser Frau gut kommunizieren?
Kommunizieren ist das, was uns am besten gelingt. Sie bringt mir die Tradition ihrer Kultur bei und auch die Sprache dieses Landes. Sie sucht ein Thema aus und wir beleuchten gemeinsam verschiedene Positionen zum Problem.
Ah, diese Art Lektion.
Wir haben unsere Standpunkte vor genau 2 Minuten zum Abschluss gebracht.
Und? Fühlst du dich gut?
Fantastisch.
Ich höre dich nämlich nicht gut. Ich höre so etwas wie ein Rauschen, ein fernes Flüstern.
Wie geht's zu Hause?
Das weiß ich nicht. Ich muss ein bisschen im Schutt wühlen. Es liegen noch einige Leichen herum. Deine Mutter, deine Brüder, Schwestern, Cousins, Nachbarn. Außerdem noch ein paar Leute aus der Gegend. Man weiß nie, was man findet da unten. Überall ist Blut. Morgen muss ein bisschen sauber gemacht werden. Ich wette, du hast mich angerufen, weil du willst, dass ich dir eine Geschichte erzähle.
Nein. Weiß nicht. Doch. Woher weißt du das?
Ich habe es mir gedacht. Ich habe dir immer welche erzählt, wenn ich dich zum Angeln mitgenommen habe. Du durftest die Fische, die ich gefangen hatte, von der Angel abnehmen. Die Fische warfen sich hin und her, rutschten dir aus der Hand. Ich schlug dich. Wenn du die Tränen nicht mehr zurückhalten konntest, habe ich angefangen, dir eine Geschichte zu erzählen.
Ich habe gedacht, ich könnte eines Tages meinen Sohn zum Angeln mitnehmen, damit die Tradition nicht verloren geht. Ich wüsste aber wirklich nicht, welche Geschichte ich ihm erzählen sollte.
Es ist doch überhaupt kein Problem. Heute sind sowieso keine Fische mehr da. In Wirklichkeit gibt es noch nicht einmal mehr das Meer. Es ist ausgetrocknet. Ja, du weißt ja, der Klimawandel, die erhöhten Temperaturen, der Wind, der die Richtung ändert. Der veränderte Flusslauf. Vom Himmel kommt kein Regen. Und nicht einmal Tränen sind uns zum Weinen geblieben. Kurz und gut, du brauchst ihm keine Geschichten mehr zu erzählen. Im schlimmsten Fall kannst du ihm die Wahrheit erzählen.
Erzähl mir eine Geschichte. Welche du willst. Aber erfunden muss sie sein.
Ein Mann und eine Frau lebten inmitten eines großen ländlichen Gebietes. Sie waren ziemlich glücklich. Sie bearbeiteten ihr Feld, machten Zukunftspläne und hatten nicht allzu viele Sorgen. Sie aßen die Früchte ihres Bodens, die reichlich wuchsen, weil das Wasser des großen Flusses in jedem Frühjahr diese Landstriche bewässerte. Eines Herbsttages jedoch kam ein anderer Mann und sagte ihnen unzweideutig, dass sie wegziehen sollten. Er sagte, es gäbe ein anderes Land, das ihren Bedürfnissen mehr entspräche. Der Mann und die Frau glaubten daran und zogen weg. Eine lange Reise stand ihnen bevor. Sie durchquerten die Wüste und verirrten sich immer wieder, weil das Land, dem sie zustrebten, als Vorsichtsmaßnahme von jeder Landkarte gelöscht worden war. Sie überlebten nur dank des Überflusses an Fertiggerichten, die ihnen eine göttliche Hand vom Himmel regnen ließ. Nach Jahren der Wanderung erreichte schließlich die zweite Generation jenes gelobte Land, das ihren Vätern versprochen worden war, und entdeckte, dass es auch anderen versprochen worden war. Und dass zu allem Überfluss die anderen schneller gewesen waren als sie. Sie ließen sich dennoch dort nieder, trotz gewisser Integrationsschwierigkeiten. Der andere Mann dagegen nahm sich das Land, das der Mann und die Frau verlassen hatten. Und kurze Zeit später wurde entdeckt, dass der Untergrund reich an Ressourcen war.
Ich glaube, diese Geschichte schon zu kennen. Ich habe aber nie die Moral begriffen.
Die Moral ist, wenn du gezwungen wirst, dein Land zu verlassen, muss irgendetwas darunter sein. Und wenn du immer noch denkst, dass der Sinn der Geschichte kryptisch ist, dann habe ich dich vielleicht nicht genug geschlagen.
Das ist aber keine lustige Geschichte.
Warum kommst du nicht nach Hause zurück?
Nach Hause? Es ist nichts mehr übrig geblieben.
Als ich in deinem Alter war, bin ich auch weggegangen. Ich habe als Erntehelfer in den Feldern gearbeitet und in der Fischsaison auf dem Meer als Fischer. Ich war glücklich und ich hätte dort bleiben können, wo du jetzt bist. Stattdessen entschloss ich mich, auf die Stimme des kollektiven Gewissens unseres Volkes zu hören und kehrte in mein Land zurück, um einem Lebensplan treu zu bleiben.
Ich verstehe nicht, was du sagst. Das ist die Schuld des Generationenkonflikts.
Nicht lachen!
Ich lache nicht, Papa.
Der Mann gibt dem anderen Mann eine Ohrfeige.
Au!
Ich bin nicht dein Vater. Dein richtiger Vater hat dich verlassen, als du klein warst. Er ist weggegangen und niemand hat mehr etwas von ihm gehört. Deshalb musste ich zurückkehren, um mich um deine Mutter zu kümmern.
Der Mann schlägt immer wieder mit der Angel auf den anderen Mann ein.
Spürst du sie jetzt? Die Last unserer Tradition! Spürst du sie jetzt? Die Kraft unserer Tradition! Jedenfalls hast du, seit du weggegangen bist, jedes Recht auf Besitz und Erbschaft verloren. Jetzt ist in der Tat für dich nichts mehr übrig geblieben. Weshalb bist du weggegangen?
Wegen einer Frau. Glaubst du mir nicht?
Wenn du wirklich eine Frau gefunden hast, komm hierher zurück und bring sie mit.
Und weil ich will, dass mein Sohn in einem anderen Land geboren wird.
Oh, ein Wolfsbarsch!
Endlich hat er einen Fisch gefangen. Er nimmt den Fisch von der Angel und geht zufrieden hinaus. Der Fisch hat keinerlei Widerstand geleistet. Der andere Mann beginnt im Schutt zu wühlen. Doch für ihn ist nichts mehr übrig geblieben. Musik. Aus dem Abgrund, aus dem Schutt, taucht die Frau auf. Sie trägt eine Katze im Arm. Nichts könnte diesen Augenblick besser beschreiben als eine trostlose Musik. Es ist der dritte Satz, Adagio molto cantabile, Andante moderato, der 9. Symphonie in D-Moll, Opus 125, von Ludwig van Beethoven.
Hör dir an, zu welch unangenehmen Dingen das Leben dich zwingt. Dieser biologische Zyklus, der sich wiederholt wie ein außergewöhnliches Ritual in deinem Körper, der sich öffnet und schließt und sich öffnet. Jedes Mal können die Männer hinein und wieder heraus nach Gutdünken, je nach ihrem und unserem Instinkt. Und sie beherrschen uns. Was für einen Scheißinstinkt wir haben. Immer Angst vor den Männern gehabt. Du nimmst sie auf, in deinem Schoß, du hältst sie drinnen und dann gehen sie raus und kommen nicht wieder. Was für eine Angst vor den Kindern. Du nimmst sie auf, in deinem Schoß, du hältst sie drinnen und dann gehen sie raus. Aus einem Ort, aus dem nichts so Riesiges herausgehen sollte. Und damit meine ich nicht die Füßchen, den Körper, den Kopf. Ich meine den Schmerz. Einen enormen Schmerz. So enorm wie ein Abgrund. Wie die Sterne am Himmel. Wie der Sand in der Wüste. Am Meeresstrand und das Meer selbst. Und noch anderes. Wie die Angst vor dem Schmerz, den die Söhne auslösen, wenn sie Männer werden, andere Männer, Fremde, zu Hause. Sie sehen dich eindringlich an, ohne etwas zu sagen. Und wenn sie etwas zu sagen hatten, entdeckst du das erst, wenn sie weggehen und dich allein lassen und das Haus leer bleibt. Und du auch leer bleibst und mit dir selbst sprichst. In dem leeren Haus. Zu groß für dich. Es gibt Leute, die sprechen mit den Tieren. Was für Bestien. Aber ich spreche gern mit dir. Du hörst mir zu. Auch wenn du nicht immer antwortest. Mein Gott. Manchmal könnte man dieses Schweigen fehlinterpretieren.
Der Wind weht. Er weht immer stärker. Man hört einen Donner. Die Schleusen des Himmels öffnen sich. Ein starkes Getöse. Aber nicht vom Regen. Es ist das Geräusch von vielen zappelnden Fischen. Der ganze Boden ist jetzt voller Fische. Einige bewegen sich noch, andere nicht mehr. Der Abgrund ist ein großes Meer, das ausgetrocknet ist und auf dem sich die Trümmer einer antiken Stadt abzeichnen. Über den toten Fischen kreisen die Aasgeier. Der Mann und der andere Mann sammeln die Fische vom Erdboden auf und legen sie in große Kisten. Es ist das Ende der Erntezeit.
Ich dachte, dass die ländlichen Gebiete in diesem Land ein bisschen grüner sind.
Das ist nicht das Land. Das ist das Meer.
Im übertragenen Sinne?
Teilweise.
Mein Gott. Dieses Meer ist dem, was ich aus dem Fenster meines Hauses sehen konnte, sehr ähnlich.
Welches Meer ist das?
Mein Dorf liegt mitten in der Wüste.
Ich wette aber, dass es dort nicht so viele Fische gibt.
Ich weiß nicht, was die, die sich dort niedergelassen haben, für Pläne hatten, aber ich glaube nicht, dass sie erfolgreich waren. Es gibt dort nichts, abgesehen von den alten Anlagen, die außer Betrieb sind und von denen niemand weiß, wozu sie gedient haben.
Dann ist der Plan vielleicht doch erfolgreich gewesen und hat nur ein paar irreparable Schäden mit sich gebracht. Genau wie es hier passiert ist.
Im Grunde gehören wir alle zum selben Makroareal. Von Arschlöchern.
Man muss die positive Seite sehen. Jetzt, wo nichts mehr übrig geblieben ist, muss alles wieder aufgebaut werden.
Dieses Land ist verflucht. Es ist voller Salz. Es wird nichts wachsen.
Sie haben recht. Wahrscheinlich wird auf diesem Boden nichts wachsen. Aber im Untergrund? Man weiß nie, was man hier drunter finden kann. Es sind Nachforschungen angestellt worden. Man muss nur ein bisschen tiefer graben. Die Anlagen werden zusätzliche Arbeit bringen. Techniker und Arbeiter brauchen Unterkünfte. In der Nähe der Anlagen wird ein neues Dorf entstehen. Das wird die Gründung einer großen Stadt bedeuten. Es ist schon ein Projektplan erstellt worden. Die Regierung hat für dieses Territorium einen großen Modernisierungsschub im Sinn.
Und Sie glauben, das gelingt?
Trotz der einen oder anderen Naturkatastrophe bleibt ein reiches Land immer und in jedem Falle ein reiches Land. Warum wollen Sie nach Hause zurückkehren? Sie und ich, wir könnten hier Großes miteinander vollbringen.
Weil es mir nicht gelungen ist. Mir hier ein neues Leben aufzubauen. Ich habe keine Arbeit, keine Wohnung. Ich habe niemanden kennengelernt. Ich kann mit den Leuten hier noch nicht einmal besonders gut kommunizieren.
Soll ich Ihnen einen Rat geben? Sie sollten sich eine Frau des Landes suchen. Ich habe sofort eine gefunden, als ich hierher gezogen bin. Es ist der beste Weg, um die Sprache zu lernen.
Die Frauen von hier verstehe ich einfach nicht.
Ich auch nicht. Sie sollten sie aber mal hören, wenn sie vögeln.
Dieses Land ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Manchmal spielt einem die Fantasie üble Streiche. Hat Ihnen das noch nie jemand gesagt?
Nein. Ich bin der Erste, der von meinem Dorf weggezogen ist. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater haben immer geglaubt, dass die Welt jenseits der Wüste zu Ende ist. Jetzt weiß ich, dass sie recht hatten. Bringen Sie mich nach Hause, bitte.
Es tut mir leid, ich kann Sie nicht mitnehmen. Ich muss diese Ware abliefern. Es ist ziemlich dringend. Merken Sie nicht, wie das schon nach Tod riecht? Heute scheint er nicht ganz so frisch zu sein.
Ich bitte Sie nicht darum, mich mitzunehmen. Ich bitte Sie, mich in einer dieser Kisten zu verstecken, mich auf den Lastwagen zu laden und gegen Geld über die Grenze zu bringen. Das scheint mir ein gutes Angebot zu sein.
Ein gutes Angebot reicht nicht aus, um ein gutes Geschäft abzuschließen. Ihr Dorf liegt außerhalb der Handelsrouten. Wenn Sie nach Hause zurück wollen, müssen Sie das alleine hinkriegen.
Der andere Mann blickt den Mann eindringlich an. Der Mann blickt den anderen Mann eindringlich an.
Ist das ein Messer da?
Was?
Das, was Sie in der Hand haben.
Ja, das ist ein Messer. Ich möchte nur sehen, was Sie in den Taschen haben. Ich würde Sie auf nettere Weise darum bitten, wenn ich mehr Zeit hätte. Aber leider ist das auch ziemlich dringend.
Passen Sie auf. Es könnte jemand bemerken, dass Sie mich gerade ausrauben.
Keine Sorge. Ich bin sehr gut darin, schweigend zu handeln, wenn ich gewisse Dinge tue.
In diesem Land gibt es eine Tradition, die besagt, wer schweigt, zählt nicht.
Und Sie halten das für eine weise Tradition?
Wenn man den Lauf der Geschichte betrachtet.
Wieso? Was gibt der Lauf der Geschichte denn für ein Urteil ab?
Dass die, die sich bemerkbar machen, das Recht immer auf ihrer Seite haben. Die anderen dagegen existieren praktisch nicht.
Der Lauf der Geschichte ist so repetitiv,
dass jede kleine Abweichung enorme Ängste hervorruft.
Klar. Das ist ja auch der Grund, warum hier niemand will, dass das geschieht. Ist es mein Geld, wonach Sie suchen?
Vor einigen Jahren hat dieses Land einen Vertrag zugunsten des freien Handels geschlossen. Die Schlagbäume wurden niedergerissen, die Märkte geöffnet. Inzwischen ist es einfacher, Ware zu bewegen als Menschen. Die Waren gehen, wohin sie wollen, die Menschen nicht. Die Menschen können nicht so frei zirkulieren. Die einzigen Menschen, die frei zirkulieren können, sind die, die wie Ware zirkulieren. Deshalb dürfen sie sich nicht bemerkbar machen. Wenn sie mich nicht als Ware aus diesem Land herausbringen wollen, dann lassen sie mich wenigstens als Mensch heraus. Das Geld können sie behalten. Geben sie mir nur ihre Papiere. Was für ein seltsamer Zufall. Sie und ich. Wir sehen uns ziemlich ähnlich auf dem Foto. Lachen Sie nicht.
Ich lache nicht.
Lachen Sie bitte nicht.
Möchten Sie eine lustige Geschichte hören? Gestern haben Ihr Land und mein Land einen neuen Vertrag über den freien Personenverkehr unterzeichnet. Natürlich kann nicht die Rede davon sein, dass die Freiheiten und Rechte aller schon wirklich geschützt und garantiert sind. In jedem Fall aber ist für Irland die Zusammenarbeit mit den internationalen Institutionen und den Regierungen der anderen Staaten von enormer Bedeutung. Diese Öffnung erweist sich bereits jetzt als essentiell. Irland und mein Land gehören jetzt zum selben gemeinsamen Makroareal. Nicht nur kommerziell, sondern auch politisch. Sie brauchen kein Dokument mehr, um nach Hause zurückzukehren.
Diese Geschichte haben Sie gerade erfunden, nicht wahr?
Sie glauben mir nicht? Ich versichere Ihnen, dass sie wahr ist. Geben Sie mir jetzt meinen Pass zurück.
Und Sie? Warum kehren nicht auch Sie nach Hause zurück? Hat Ihr Land diesen Vertrag nicht unterschrieben?
Mein Land existiert nicht mehr. In den letzten Jahren ist es mit erschütternder Regelmäßigkeit dem Erdboden gleichgemacht worden, bis es von jeder Landkarte verschwunden ist.
Und die internationalen Organisationen haben sich nicht dazu geäußert?
Nein. Aber nach jeder Bombardierung haben sie uns Fertiggerichte vom Himmel geworfen.
Dieses Schweigen könnte man fehlinterpretieren.
Deshalb musste ich politisches Asyl beantragen.
Und? Wurde es Ihnen gewährt?
Aus welchem Grund, glauben Sie, habe ich eine Frau dieses Landes geheiratet? Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das Geld für das Busticket leihen. Ich muss noch ein paar Münzen in der Tasche haben. Nehmen Sie.
Das ist keine normale Münze. Das ist eine Münze für einen Einkaufswagen.
Oh, Entschuldigung. Da muss eine Verwechslung vorliegen.
Danke. Das ist eine sehr nette Geste. Kann ich jetzt gehen?
Ja, aber passen Sie auf, dass Sie nicht in die Grube fallen.
Welche Grube?
Ein Rascheln.
Si sente un frusch.
Ein fernes Flüstern.
Un sussurro lontano.
Ein langer Pfiff.
Un lungo fischio.
Ein dumpfer Schlag.
Poi un tonfo.
Diese Grube.
Der andere Mann ist in den Abgrund gestürzt. Nichts könnte diesen Augenblick besser beschreiben als eine triumphale Musik. Die Aasfresser verwandeln sich in Spatzen, die im Chor den vierten Satz Presto, Allegro assai der 9. Sinfonie in D-Moll, Opus 125 von Ludwig van Beethoven anstimmen. 12 Sterne leuchten kreisförmig auf dem Hintergrund eines blauen Himmels.
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Dem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Laufet, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.
Laufet, Brüder, eure Bahn durch die Wüste. Freudig wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen Flüchtlinge, diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen.
Weil du alles glaubst, was dir erzählt wird.
Über Sternen muss er wohnen.
Ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen. Und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen, denn Staub bist du und zum Staub musst du zurück.
Die Sonne verfinstert sich, die Erde verdorrt, die Meere trocknen aus, die Wüsten sind auf dem Vormarsch. Einer nach dem anderen fallen die Sterne vom Himmel und der Abgrund schließt sich wieder und verschlingt den anderen Mann. Die Frau kommt und hebt das einzige auf der Erde übrig gebliebene Lebewesen vom Boden auf. Es ist ein Wolfsbarsch, der sich noch bewegt. Die Frau blickt dem Fisch in die Augen. Der Fisch blickt der Frau in die Augen. Die Frau möchte dem Fisch etwas sagen. Sie weiß aber nicht, wie sie es ihm sagen soll. Auch der Fisch möchte der Frau etwas sagen, findet aber keine Worte. Der Frau und dem Fisch gelingt es nicht, sich zu verständigen, weil sie aus zwei verschiedenen Welten kommen. Die Frau ist eine Bauerntochter, der Fisch aber vermehrt sich seit vielen Generationen in den Gewässern des Mittelmeers. Deshalb verstehen sie einander nicht. Und so bleiben sie dort, blicken einander in die Augen, ohne etwas zu sagen. Bis die Frau ein Messer aus der Tasche zieht und dem Fisch mit einem sauberen Hieb den Kopf abschlägt. Zwei sehr dicke Katzen kommen schnurrend herbei. Sie stehlen den Kopf des Fisches. Niemand wird jemals wissen, woher dieses so dringende Bedürfnis nach Kommunikation kam.
Katze.
Ein Rauschen.
Was hast du geglaubt?
Ein fernes Flüstern. Der Wind erhebt sich.
Dass du dich einfach so davon machen kannst?
Die Schleusen des Himmels öffnen sich.
Dass du ein besseres Ende nimmst als die anderen? Nein, weil du dir den Fischkopf geschnappt hast, bist du verflucht unter allem Vieh und den wilden Tieren und auch den Haustieren. Am Sofa wirst du entlangstreifen und dir das Fell mit Staub vollladen, das Sofa mit Haaren übersehen, sodass der Zyklus sich schließt. Alle Tage deines Lebens. Zwielichtige Freundschaft setzt sich zwischen dich und die Frau. Deiner Generation und ihrer Generation. Sie wird dir zu fressen geben. Und du wirst ihr in die Wohnzimmerecken pinkeln. Böse Katze.
Die Katzen haben nichts verstanden. Der andere Mann zwischen Schutthaufen. Er sieht die Frau an, eindringlich. Die Frau hat ein Messer in der Hand.
Hast du 2 Minuten?
Im Augenblick nicht. Ich koche gerade.
Was?
Bist du nur gekommen, um zu sehen, was ich koche?
Nein, ich weiß nicht. Ja, was kochst du denn?
Ein Mäusebussard.
Ein Mäusebussard?
Das ist ein in dieser Gegend schon immer sehr verbreiteter Vogel.
Du weißt aber, dass Mäusebussarde Aasfresser sind, die sich von Kadavern ernähren.
Na klar. Deshalb sind sie ja auch so verbreitet in dieser Gegend.
Mäusebussarde isst man aber nicht.
Wer bist du, dass du mir sagst, was wir essen können und was nicht? Entschuldigung, aber ich muss dich jetzt verlassen. Mäusebussarde zu kochen ist eine ziemlich aufwendige Sache, die Risiken mit sich bringt. Sie leisten ziemlich Widerstand, wenn sie ihr Ende kommen sehen. Überall ist Blut, morgen muss ein bisschen sauber gemacht werden.
Das ist also Blut?
Was?
Ja, die Flecken an den Wänden.
Ach das? Nein, das ist Wein. Ich betrinke mich immer, bevor ich einen Mäusebussard köpfe. Beunruhigt dich das?
Nein, nein. Was mich beunruhigt, ist dieses Rauschen. Wie ein Flüstern, das aus der Küche kommt.
Das muss die Katze sein, die schnurrt.
Hast du jetzt eine Katze? Ich habe nämlich das unangenehme Gefühl, dass du etwas vor mir verbirgst. Du lässt mich jetzt aber nicht herein und dann beenden wir die Diskussion.
Nein, danke.
Aber das ist mein Haus.
Es war dein Haus. Jetzt ist es das nicht mehr. Seit du weggegangen bist, hast du jedes Eigentumsrecht verwirkt.
Warum willst du nicht mit mir reden?
Weil ich dir nichts zu sagen habe. Du bist so weit weg gewesen. So lange Zeit.
Die Zeit, die notwendig war, um mir ein neues Leben aufzubauen. Ich habe jetzt eine Arbeit. Ich habe ein Haus. Ich habe Leute kennengelernt. Ich habe die Sprache und die Tradition des Landes, in dem ich lebe, gelernt. Ich bin jetzt ein Mensch, wie übrigens alle anderen auch.
Ich weiß ganz genau, dass du ein Niemand bist.
Du glaubst mir nicht.
Ich verstehe nicht, was du sagst.
Ich bin zurückgekehrt, um dich zu holen. Um dich mitzunehmen.
Ich höre deine Stimme nicht.
Umarme mich.
Ich höre ein Rauschen. Wie ein fernes Flüstern.
Umarme mich, meine Liebste.
Die Frau gibt dem anderen Mann eine Ohrfeige.
Ah!
Ich bin nicht mehr deine Liebste. Weshalb bist du zurückgekehrt?
Weil mir klar geworden ist, dass mir in all diesen Jahren immer etwas gefehlt hat. Und das war nicht dieses Land. Es war auch nicht diese Sprache. Es waren nicht die Leute, nicht der Grund und Boden, nicht das Haus. Was ich vermisst habe, war deine Umarmung.
Der Mann kommt aus der Küche.
Das hast du geglaubt.
Der andere Mann tut so, als sehe er ihn nicht. In Wahrheit aber hat er ihn gesehen. Es tut mir leid.
Hast du etwas gesagt?
Nicht weinen.
Ich weine nicht.
Nicht weinen, bitte.
Ich weine nicht, meine Liebste.
Nicht weinen, das lohnt sich nicht, weil ich dich sowieso nicht höre.
Der andere Mann weint.
Du bist noch weit weg. So weit.
Doch aus seinen Augen kommen keine Tränen. Die Tränen kommen aus den Augen der Frau.
Niemand hört dich.
Keine Musik könnte diesen Augenblick besser beschreiben als dieses Schweigen.
Sweet Home Europa von Davide Carnevali. Aus dem Italienischen von Sabine Heimann. Mit Sebastian Becker, Vadim Glowner, Hedi Kriegeskotte, Thomas Neumann, Michael Rotschopf. Komposition und musikalische Bearbeitung Michael Rodach. Ut und Saas Janis Sottos. Percussion Nasser Kelada. Ton und Technik Alexander Brennecke und Frank Klein. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Giuseppe Maio. Produktion Deutschland Radio Kultur 2011.